ARD. Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit dem Historiker und Buchautor Martin Schulze-Wessel von der Universität München. Professor Martin Schulze-Wessel ist einer der wichtigsten Osteuropa-Experten und hat sich immer wieder zu Wort gemeldet, auch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, und er hat wichtige Bücher geschrieben, um zu verstehen, was hinter der russischen Aggression gegen die Ukraine steckt und was womöglich der Anteil der Deutschen an der Vorgeschichte dieses Krieges ist, der seit dem 24. Februar 2022 Europa erschüttert. Die übersehene Nation Deutschland und die Ukraine seit dem 19. Jahrhundert lautet der Titel seines neuesten Buches. Darin kritisiert Martin Schulze-Wessel, dass Deutschland auf das Verhältnis zu Russland zu stark fixiert war und die Ukraine als Nation und Kultur gar nicht oder zu wenig auf jeden Fall im Blickfeld hatte. Und das, obwohl die Deutschen allen Grund hätten, aus historischer Verantwortung heraus die Ukraine zu unterstützen. Stattdessen leistete sich die deutsche Politik in den vergangenen Jahrzehnten dem Land gegenüber schwere Versäumnisse und Fehler. Darum geht es in dem Buch, und darüber möchte ich in der kommenden halben Stunde mit Martin Schulze-Wessel sprechen. Und damit herzlich willkommen hier bei MDR Kultur.
Einen schönen guten Tag.
Ihre Kritik an der deutschen Politik und der deutschen Publizistik ist ja, dass lange Zeit, über Jahrzehnte eigentlich, die Ukraine gar nicht wirklich wahrgenommen wurde als eigenständige Nation, als eigenständige Kultur. Woran machen Sie das fest?
Man hat schon im 19. Jahrhundert die Ukraine durch eine russische Brille wahrgenommen. Und in der russischen Brille war die Ukraine keine eigenständige Nation, sondern eher eine Landschaft mit ihrer eigenen Folklore, aber eben nicht ihrer Nationalliteratur. Und diese Wahrnehmungstradition hat sich ins 20. Jahrhundert fortgeführt, aber unter neuen Vorzeichen. Im 20. Jahrhundert hat zweimal Deutschland Krieg im Osten Europas geführt. Und beide Male hat es eine Besatzungsherrschaft über die Ukraine aufgebaut, mit vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg furchtbaren Folgen. Diese Folgen sind der Ukraine aber nach dem Zweiten Weltkrieg kaum zugerechnet worden. Also wenn von Opfern die Rede waren, dann waren das zunächst sowjetische Opfer, nicht ukrainische Opfer. Und nach 1991 ist dann wie selbstverständlich von russischen Opfern des Zweiten Weltkrieges geredet worden, aber nicht von ukrainischen.
Dass die Ukrainer das Gefühl haben, nicht wirklich wahrgenommen zu werden, ist ja auch ein alter Topos, eine ältere Geschichte, die eigentlich schon mit der Unabhängigkeitsbewegung offenkundig wurde. So beklagt am Vorabend des Ersten Weltkrieges der Geograf und Vorkämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit, Stepan Rudnitsky, beklagt die Marginalisierung der Ukraine, und zwar mit folgenden Worten.
Wenn wir nun die Ukrainer der ganzen Welt zusammenzählen, so erhalten wir für 1910 eine Ziffer von 34,5 Millionen. Davon auf dem einheitlichen ukrainischen Territorium 32 Millionen und 700.000. Die Ukrainer nehmen mithin, was die Zahl anbetrifft, unter den Völkern Europas die sechste Stelle ein. Und nun drängt sich die Frage auf, wenn dem so ist, warum sind denn die Ukrainer, dieses große Volk, der ganzen Welt so gänzlich unbekannt?
Ja, soweit das Zitat von Stepan Rudnitsky. Also das scheint auch irgendwie ein Trauma vielleicht zu sein, einfach nicht wahrgenommen zu werden als gleichberechtigte oder als unabhängige Nation.
Ja, in der Tat. Und der Grund dafür liegt darin, dass Deutschland die Ukraine im 19. Jahrhundert schon durch die Brille St. Petersburgs, durch die Brille Moskaus wahrgenommen hat. Und für die Russen waren die Ukrainer eben Teil der großrussischen Nation. Sie hatten keine eigene Nationalkultur und keine Literatur. Sie wurden nicht als Nation betrachtet.
Das ist die Behauptung. Und Putin setzt ja dieses Narrativ fort. Es gibt ja einen Essay, den Sie auch in Ihrem Buch zitieren, aus dem Jahre 2021, also wenige Monate vor der Aggression gegen die Ukraine veröffentlicht, zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern, in dem er genau das abstreitet, dass es überhaupt eine ukrainische Nation, eigene ukrainische Nation, eine eigene Kultur gibt.
Ja, es gibt da eine große Tradition im russischen Diskurs, die vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht. Und von dieser Tradition sind wir in Deutschland beeinflusst worden. Also wir haben die entstehende ukrainische Nationalliteratur beispielsweise nicht wahrgenommen. Und wir haben, obwohl es eine Nationalbewegung gab, eben die Ukraine auch nicht als Nation gesehen.
Zu Beginn der 20er Jahre wurde die Ukraine Teil der Sowjetunion, der UdSSR. Und es kam dann zu dieser verheerenden Hungersnot Anfang der 30er Jahre, die auch verstanden wurde als Druckmittel und als Machtmittel, um auch die Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine weiter zu unterdrücken.
Genau, also Stalin hegte gegenüber der Ukraine großes Misstrauen und befürchtete, dass die Ukraine sich abspalten könnte von der Sowjetunion. Dafür gab es keine wirklichen Anzeichen. Und das war für ihn das Motiv, einen Hunger, den er mit seiner forcierten Industrialisierung auf dem Land herbeigeführt hatte, den nochmal durch bestimmte administrative Maßnahmen wie Grenzschließungen und anderes zu verschärfen. Und durch diesen von ihm willkürlich verschärften Hunger starben am Ende etwa 4 Millionen Ukrainer. Und insofern handelte es sich am Ende um einen Genozid am ukrainischen Volk, wie der Bundestag auch inzwischen festgestellt hat.
Es gibt einen Bericht eines deutschen Diplomaten vom Konsulat in Charkiw, der Mitte der 30er Jahre durchs Land gereist ist und Folgendes zu Protokoll gegeben hat.
Die ukrainische Ukraine wurde vernichtet. Von den 30 Millionen ihrer Bevölkerung ist 1932-33 nach ungefähren Schätzungen ein Fünftel am Hungertod gestorben. Jetzt war das Volk mürbe genug, um die letzten Schläge des Moskauer Zentralismus zu ertragen. Abschaffung des bis dahin bestehenden ukrainischen Sprachexamens für Beamte und Angestellte. Reorganisation der ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Reinigung der Hochschulen, Vernichtung von Millionen Büchern.
Soweit dieser Zeugenbericht.
Der Holodomor, also diese Hungersnot, war kombiniert mit einem Kampf gegen die ukrainische Sprache und Literatur. Und beides zusammen macht eben diesen Charakter des Völkermordes aus. In dem Bericht ist sehr treffend davon die Rede, dass es die ukrainische Ukraine nicht mehr gibt. Das klingt erstmal paradox, aber es trifft genau die Sache. Also es gab danach noch eine Ukraine und natürlich gab es auch noch Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber alle Spuren des Nationalbewusstseins, die Träger des Nationalbewusstseins und auch die Sprache selbst waren vernichtet oder weit zurückgedrängt. Und deswegen ist diese Formulierung, es gibt keine ukrainische Ukraine mehr, so treffend. Und das ist letztlich auch das, was Putin mit seiner Kriegsführung beabsichtigt. Also es geht ja nicht um die Vernichtung aller Ukrainer, aber es geht darum, diese ukrainische Ukraine, politische Willensbildung, nationale Willensbildung in der Ukraine zu vernichten. Das ist das Ziel.
Einen grauenhaften Krieg hat auch Adolf Hitler geführt gegen die Sowjetunion. Schlachtfeld war neben Bielorussland die Ukraine.
Also zwischen der Systematik von Hitlers Krieg und Putins Kriegsführung gibt es natürlich Unterschiede und auch den Zielen, die damit verfolgt werden. Also Hitlers Krieg war ein Rassenkrieg, der sich beispielsweise in der Vernichtung, der Ermordung der Juden niederschlug, 1,5 Millionen Juden alleine auf dem Territorium der Ukraine. Es war auch ein Krieg gegen die Slawen und hat sich auch rassenbiologisch gegen die Ukrainer gerichtet. Das macht sozusagen die Einzigartigkeit dieses deutschen Angriffs auf die Sowjetunion verbunden mit dem Holocaust aus.
Ja, wie sah es aus in der Ukraine nach der deutschen Besatzung? Darüber hat der Schriftsteller und Kriegsberichterstatter Wassili Grossmann geschrieben, als weite Teile der Ukraine von der Roten Armee schon zurückerobert worden waren. Und zwar hat er Folgendes festgehalten.
In keiner ukrainischen Stadt, in keinem Dorf gibt es ein Haus, wo keine Tränen vergossen worden wären, wo der deutsche Faschismus nicht verflucht würde. Kein Haus ohne Witwen und Waisen. Die Juden der Ukraine schweigen. Es gibt keine Juden in der Ukraine. Ein Volk wurde hinterrücks ermordet.
Soweit das Zeugnis von Wassili Grossmann, ganz berühmt geworden durch seinen Roman Leben und Schicksal. Es ist komisch, dass das so untergegangen ist, dass es ja in erster Linie Ukrainerinnen und Ukrainer waren, die unter der deutschen Besatzung zu leiden hatten.
Also ganz bezeichnend ist da ein Interview, das Gerhard Schröder noch 2016, also nach der Annexion der Krim, der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, in dem er sinngemäß sich dagegen gewandt hat, dass Deutschland die Ukraine unterstützt, mit dem Argument, dass Russland doch unter der deutschen Besatzung so gelitten hätte im Zweiten Weltkrieg. Nun hat es auch furchtbare Verbrechen Deutschlands auf dem russischen Gebiet gegeben, wenn man an die Blockade von Leningrad denkt. Aber gleichzeitig muss man sich vergegenwärtigen, dass Deutschland die Ukraine zu 100% besetzt hatte, mit allen furchtbaren Folgen, die das an vielen Orten hatte, mit der Vernichtung von Tausenden von Städten und Dörfern.
Nun ist immer wieder zu hören, dass auch Teile der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung mit den Deutschen kooperiert haben. Dafür steht auch der Name Stepan Bandera, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in München im Exil war und dann vom KGB ermordet wurde. Eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte. Und dieser Stepan Bandera wird immer jetzt auch als Hauptargument benutzt, dass eigentlich weite Teile der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung faschistisch-autoritär orientiert waren. Ist das richtig?
Also das sind sehr komplexe Zusammenhänge. Also auf der einen Seite ist es so, dass es in der Ukraine Kollaboration gab, wie in fast allen von Deutschland besetzten Gebieten. Das ist nichts Außergewöhnliches gewesen. In der Ukraine hatte die Kollaboration mit NS-Deutschland natürlich auch den Hintergrund der sowjetischen Verbrechen, die noch in den 30er Jahren geschehen waren. Die Zusammenarbeit jetzt von Stepan Bandera muss man sich genauer anschauen. Es war tatsächlich so, dass Stepan Bandera, ähnlich wie es im Ersten Weltkrieg gewesen war, gehofft hatte, dass man an der Seite Deutschlands einen unabhängigen ukrainischen Staat schaffen könnte. Und sein Stellvertreter hat tatsächlich am Tag des deutschen Einmarsches in die Sowjetunion eine unabhängige Ukraine ausgerufen, einen eigenen Staat. Deutschland hat aber von Anfang an diese Bestrebungen erstickt. Bandera und auch sein Stellvertreter wurden in ein KZ gesteckt nach Sachsenhausen. Und insofern war Bandera dann auch für die gesamte Zeit des Zweiten Weltkriegs aus dem Spiel. Also es gab seine Organisation noch, die Organisation ukrainischer Nationalisten, aber er konnte sie nicht führen. Diese OUN hat sich noch im ersten Jahr des deutsch-sowjetischen Krieges gegen Deutschland gestellt. Also sie hat einen Partisanenkrieg geführt. Sie hat allerdings auch gleichzeitig an bestimmten Stellen und zu bestimmten Zeiten gegen die Rote Armee gekämpft. Und es gab dann gegen Ende des Krieges in Wolhynien Massaker an der polnischen Bevölkerung von der ukrainischen Aufstandsarmee. Also es gibt keine Gründe, jetzt die ukrainische Nationalbewegung im Krieg reinzuwaschen von Schuld. Aber das, was daraus gemacht wird und eben seit 1945 auch in der sowjetischen, dann später der ostdeutschen Propaganda und eben auch in Teilen der deutschen Öffentlichkeit gemacht wurde, ist eine Dämonisierung der Ukraine, die darauf abzielt, jegliche Form der nationalen Unabhängigkeitsbestrebung, jegliche Form der Äußerung von ukrainischem Nationalgeist zu verteufeln.
Als faschistisch auch zu denunzieren. Das ist ja auch Teil der Begründung der Aggression.
Genau, und in dieser Bezeichnung als faschistisch, die man eben im Kalten Krieg antreffen kann und bei Putin wieder antreffen kann, da liegt so ein zweiter Traditionsstrang der Geschichte, die bis in die Gegenwart reicht.
Ja, nach 1991 war die deutsche Politik auch sehr stark auf Moskau fixiert. Das war die Zeit der Männerfreundschaften. Jelzin und Helmut Kohl in der Sauna oder dann auch Schröder und sein Busenfreund Wladimir Putin. Und daraus entstanden ist dann auch das Projekt von Nord Stream 1, das Kanzler Schröder mit auf den Weg gebracht hat, aber das dann auch fortgesetzt wurde unter Kanzlerin Merkel als wichtiges strategisches Projekt, auch die Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern. Das hat Deutschland durchgezogen, entgegen allen Warnungen der Nachbarn, vor allen Dingen dann auch Nord Stream 2, die zweite Pipeline, die ja auch weitestgehend fertiggestellt war, 2022, als die Offensive gegen die Ukraine begonnen hat. Es war aber nicht nur ein wirtschaftliches, sondern tatsächlich auch ein politisches Projekt und politisch schädlich für die Ukraine, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum?
Tatsächlich war Nord Stream 1 wie 2, war es auch ein geostrategisches Projekt, und zwar für Moskau, dass damit die Erdgasleitungen, die durch die Ukraine liefen und nach Mittel- und Westeuropa führten, ersetzen wollte. Mit diesen Pipelines, die durch die Ukraine liefen, hatte Kiew ein Instrument, auf Russland Druck auszuüben. Und dieser Druck war wertvoll als Gegendruck gegen diese russische Übermacht, nicht? Und friedliche Verhältnisse kann man ja am ehesten bewahren, wenn beide Seiten sich wehren können, wenn beide Seiten einen Hebel in der Hand haben. Fatalerweise hat Deutschland sich für dieses russische Projekt von Nord Stream 2 und 1 gewinnen lassen. Und die Folge eben von diesen Nord Stream-Projekten war, dass die Ukraine dann eben nicht mehr einen kleinen Hebel gegen russische Aggressionen gehabt hat. Insofern war es wirklich naiv, töricht und auch politisch zutiefst falsch, das Ganze als Wirtschaftsprojekt zu bezeichnen.
Nun hat sich Bundeskanzlerin Merkel, wir sind ja jetzt zeitlich in der Ära Merkel, doch sehr auch engagiert, um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland im Osten der Ukraine beizulegen, zu deeskalieren. Der Konflikt um Luhansk und Donetsk, die zwei Provinzen, die Russland für sich auch in Anspruch genommen hat und nimmt. Es gab 2014, 2015 nach der Annexion der Krim auch eben diese Abkommen von Minsk I und Minsk II, wo Deutschland unter der Führung von Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Frankreich sehr stark auf Deeskalation gesetzt hat. Das wurde ja in der deutschen Öffentlichkeit zunächst auch sehr begrüßt. Sie ihrerseits kritisieren auch diese Strategie in Ihrem Buch. Was war falsch daran?
Also zunächst mal muss man anerkennen, der historischen Fairness halber, in der Geschichtswissenschaft müssen ja die Verhältnisse auch immer aus den Augen der Zeitgenossen und der damaligen Akteure bewerten. Also einerseits muss man anerkennen, dass Merkel tatsächlich europäische Sanktionen zustande gebracht hat und dass sie mit Reisediplomatie versucht hat, den Konflikt einzubinden, nicht? Und dass jetzt Minsk sich nicht als geeignetes Instrument erwiesen hat, Das hat verschiedene Ursachen, unter anderem die Ursache, dass man Moskau gestattet hat, in die inneren Verhältnisse der Ukraine damit einzugreifen, also eine Föderalisierung der Ukraine betreiben zu können, was sozusagen in das Verfassungsgefüge der Ukraine selbst eingreift und Russland einen unangemessenen, gefährlichen Hebel in die Hand gegeben hat. Also das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass Minsk scheitern musste. Und dazu kommt eben, dass Merkel ihre Politik nicht ohne Ambivalenzen betrieben hat. Gleichzeitig wurde eben Nord Stream 2 aufgegleist und das hat ja an Putin neben den Sanktionen das zweite Signal gegeben, nämlich dass man letztlich mit Russland weiter zusammenarbeiten will.
Und Merkel, das muss man auch noch dazu sagen, hatte auch verhindert, im Wesentlichen, Deutschland hatte verhindert, dass die Ukraine 2008 schon in die NATO mit aufgenommen wurde, beziehungsweise da die Weichen gestellt wurden. Und das wurde sozusagen dann auf die lange Bank geschoben, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. War das ein schwerer Fehler?
Es war ein großer Fehler, einen Mittelweg zu gehen. Also einerseits der Ukraine keine Roadmap zur NATO-Mitgliedschaft zu geben, was ihr die Sicherheit verschafft hätte vor russischen Aggressionen und gleichzeitig aber die russischen Revisionisten zu ermutigen durch die Zusage, dass die Ukraine irgendwann einmal Mitglied der NATO sein würde.
Also sodass Putin dann auch sich gesagt hat, dann schlage ich jetzt zu, bevor dieser Fall dann eintritt.
Ja, Putin durfte sich ermutigt fühlen in seinem Aggressionskurs. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass diese Entscheidung von Bukarest, dass die wirklich maßgeblich war für die russische Aggression. Bei Putin kann man eben schon in den 90er Jahren sehen, dass er der Ukraine nur bereit ist, eine eingeschränkte Souveränität zuzugestehen. Also da gibt es bei Putin eine lange vorher bestehende Festlegung. Aber sicherlich hat diese Entscheidung der NATO eben russischen Imperialismus befeuert, ohne der Ukraine Sicherheit zu geben. Insofern war die Entscheidung von Bukarest ein großer, großer Fehler.
Sie haben sich ja mit einigen Historikerinnen und Historikern vor einiger Zeit zusammengetan und haben auch für die Unterstützung der Ukraine plädiert. Aus der Sicht des Historikers, was macht es plausibel, die Ukraine zu unterstützen?
Also tatsächlich habe ich 2014, also nach der russischen Annexion der Krim, zusammen mit meinem ukrainischen Kollegen Jaroslav Rizak eine deutsch-ukrainische historische Kommission initiiert, die seit dieser Zeit kontinuierlich arbeitet. Einsicht in die schuldhafte Geschichte, die Deutschland mit der Ukraine hat, sollte es jedenfalls verhindern, dass wir die Ukraine weiter übersehen. Also wir sind der Ukraine Empathie schuldig. Und in welche konkrete politische Strategie das übersetzt wird, das ist meiner Meinung nach Frage des politischen Prozesses, der politischen Abwägung, wo Werte und Interessen zusammenkommen müssen. Und bei der Ukraine ist es aus meiner Sicht so, dass Werte und Interessen wirklich in dieselbe Richtung weisen, also wertebezogen unterstützen wir mit der Ukraine ein Land, das demokratisch ist, das im Unterschied zu Putin auch 6 Machtwechsel gehabt hat, das Menschenrechte verwirklicht und eine lebendige Zivilgesellschaft hat. Und interessenmäßig unterstützen wir ein Land, das durch seinen Verteidigungskrieg verhindert, dass Russland die Sicherheitsarchitektur in Zentraleuropa aufbricht und damit auch unsere eigene Freiheit bedroht.
Das Plädoyer von Martin Schulze-Wessel. Die übersehene Nation Deutschland und die Ukraine seit dem 19. Jahrhundert lautet der Titel seines jüngsten Buches, erschienen bei C.H. Beck. Allerbesten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mein Name ist Stefan Nölke. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto der Erste die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Vielleicht kam Mendelssohn an dieser Häuserecke die Idee zum eigenen Konservatorium.
Ich möchte Leute ausbilden, wo ich weiß, das sind dann die, die später vielleicht als Instrumentalisten mal bei mir im Gewandhaus spielen.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Bei uns in Mitteldeutschland gibt es noch so viel zu entdecken. Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in der ARD Audiothek.